jetzt habe ich hier den Fragebogen. Es sind so drei Teile, die ich beantworten muss. Der erste Teil ist der längste. Es sind immer wieder die gleichen Fragen während der ganzen Therapie und auch jetzt in der Nachbehandlung. Fragen über das Wohlbefinden, über den Krankheitsverlauf, wie ich mich fühle, wie es mit dem Umfeld geht.
Wir sind dabei beim Kontrolltermin von Sandra. Sie hat im Rahmen von ihrer Krebserkrankung an einer medizinischen Studie teilgenommen zum Testen von einer neuen Medikamentenanwendung. Wir erfahren, wie das für sie war und generell mehr darüber, wie man reinkommt in so eine Studie und was es bringt. Und natürlich lernen wir Sandra und ihre Krankheitsgeschichte auch kennen. Ich beschreibe sie jetzt mal kurz, wie sie aussieht. Sie ist gross, schlank, trägt eine achteckige Brille und hat einen Kurzhaarschnitt.
Ist das schon vorher gewesen?
Ja, hatte ich vorher schon gehabt. Ja. Ist jetzt für mich der Haarverlust, der für viele auch schlimm ist, eigentlich nicht so schlimm gewesen. Gerade bei einem der ersten Gespräche mit dem Arzt ist das gerade das Thema, ob man berücken will oder nicht. Weil dann müsste man sie jetzt bestellen, solange man noch Haar hat, dass sie schauen können, was für Haare man hat und so. Und dann war für mich gerade klar, gewesen, nein, ich brauche keine. Es kommt der Frühling, der Sommer, ich lege sicher jetzt keine Perücken an, wenn es dann warm wird. Und es gibt so schöne Tücher, Kopfbedeckungen.
Mein Name ist Franziska Engelhardt und ich nehme Sie in dieser Staffel mit zu verschiedenen Krebsinterventionen, zu den Fachleuten, die Sie durchführen und zu den Betroffenen, die Sie erlebt haben. Das ist die zweite Staffel von «Tumorboard», ein Doku-Podcast vom Onkologiezentrum Mittelland am Kantonsspital Aarau. Folge 11 – Krebsmedizin von morgen. Sandra und die Medizinstudie.
Guten Morgen. Oh.
Guten Morgen.
Heute hat Sandra einen Kontrolltermin. Sie kommt im Onkologieambulatorium an. Sie muss heute den Studienfragebogen ausfüllen und das Blut kontrollieren. Im Onkologie-Ambi, das ist da, wo wir in der siebten Folge schon waren. Eine Studienkoordinatorin holt sie ab.
Wir haben ab und zu wieder gleich wie die letzten Mal. Jetzt dürfen Sie wieder einen PIN eingeben.
Die Studienkoordinatorin gibt Sandra ein iPad, wo sie sich einloggt. Das ist für Sandra schon Routine.
So, jetzt kommt es klar.
Gut,
ja.
Und sonst,
das ist gut.
Schau dich später ja. Noch kurz rein und sonst wie immer. Gut, vielen Dank.
Gut.
Wie geht es dir heute Morgen?
Sehr gut. Ich bin gerade von der Ferien heimgekommen gestern Nacht. Also von dem her, ja.
Und so Nervosität vor so einem Tag von einem Test vom Blut?
Nein, also die Untersuchung, die nehme ich eigentlich relativ gelassen. Es sind eben so die PET-CT, wo ich mich eher ein bisschen angespannt bin voran. Aber jetzt, heute, ich fühle mich gut und denke, es wird alles gut sein, ja.
Ein PET-CT ist ein Verfahren, wo man quasi in 3D den ganzen Körper scannen kann. Wie das genau funktioniert, können Sie nachhören in der ersten Folge der ersten Staffel.
Genau, da sind wir gewesen. Und jetzt geht es los. Es sind natürlich zum Teil auch Fragen, die mehr so während der Krankheit gepasst haben, die jetzt eigentlich wie sich erübrigt haben, aber es ist halt immer wieder das Gleiche. Also einfach so ein bisschen das körperliche Wohlbefinden, ob ich Schwierigkeiten habe, die Bedürfnisse der Familie gerecht zu werden, ob man den Freunden noch steht, auch solche Sachen werden gefragt.
Auch sozial?
Ja, wo glaube ich wirklich auch sehr wichtig ist halt während der Therapie, wie es dann mit dem Umfeld ist, mit der Familie. Ja, schon auch eine Rolle spielt natürlich. Also ich habe ein paar Mal gedacht, ich würde das nicht allein durchmachen müssen. Es ist dann schon schön, wenn man Leute um sich herum hat. Ja.
Wer ist Sandra und was ist passiert? Tauchen wir jetzt ein in ihre Geschichte.
Ich bin 55, habe Familie, zwei erwachsene Kinder, die aber bereits ausgezogen sind und wohnen im Fricktal.
Sandra, ich würde gerne zuerst über deine Krankheitsgeschichte reden. Was du gehabt hast, wie du das gemerkt hast?
Ja, also es hat ganz fein angefangen eigentlich. Mal so an einem Sonntag oben, so ein komisches Ziehen in der Nierengegend. Das hat sich dann relativ schnell, innerhalb ein paar Tagen, verändert, dass die Schmerzen mehr geworden sind. Immer noch so ein bisschen in der Nierengegend, aber auch ein Stechen unter der Rippe. Dann war plötzlich der Schmerz wieder auf der linken Seite mehr gewesen, wieder rechts.
Sandra hat gespürt, dass etwas gar nicht gut ist und hat beim Hausarzt noch am gleichen Tag einen Termin für einen Ultraschall bekommen.
Der erste Verdacht war Gallenstein, aber gleich auch etwas untypisch mit den Schmerzen überall links und rechts und nicht nur dort, wo es üblich wäre.
Für eine bessere Beurteilung haben sie noch ein CT gemacht, eine Computertomographie.
Nicht einmal eine Woche nach dem ersten Kontakt mit dem Hausarzt hatte ich dann schon die Diagnose, dass es ein Lymphom ist. Aber natürlich noch nicht genau gewusst, was für eine Art, wie geht es weiter.
Es war klar, es ist Lymphdrüsenkrebs. Sie ist als KSA überwiesen worden und hat weitere Termine gehabt, unter anderem ein PET-CT und eine Biopsie.
Zu dem Zeitpunkt war es so, dass ich schon sehr starke Schmerzen hatte, so in der linken Flanke, Nierengegend vor allem. Man hat auch den dort, aber eben nicht nur dort, sondern auch an anderen Orten noch, was mir so ein bisschen Angst gemacht hat.
Der Start der Chemotherapie ist eine Woche später angesetzt worden.
Und bis es dann losgegangen ist, habe ich wirklich ein bisschen gelangt, dass irgendetwas geht. Weil genau in dieser Woche, wo ich noch ein bisschen warten musste, ist dann plötzlich hier am Hals oben ein riesen Bolle aufgegangen. Also hat mir zwar nicht wehgetan, aber ich bin dann schon gerade ein bisschen erschrocken, wie schnell das alles wächst.
Sie hat vor dem Therapiestart dann noch einen Termin beim Onkologen und dort war der Moment, wo er ihr eine mögliche Studienteilnahme unterbreitet hat. Es ist streng geregelt, wer überhaupt in eine Studie aufgenommen werden kann, und sie hat vom Profil her reingepasst.
Also das Alter muss stimmen, weiblich, Menopause durch, einfach so verschiedene Punkte, die stimmen müssen. Und ja, hat er mich da gefragt, ob ich bereit wäre, hat mir das alles erklärt, um was es geht. Ja, habe ich nicht müssen überlegen.
Nicht? Nein. Ist das klar gewesen?
Es war eigentlich wirklich klar gewesen. Es ist ja nicht so, dass ich ganz eine andere Therapie bekommen habe, sondern einfach parallel zu der Standardtherapie noch ein zusätzliches Medi.
Ist das nicht so der erste Impuls, wenn man gefragt wird? Also jetzt mal können wir noch vorstellen, dass dann viele denken, oh nein, wenn das eine Studie ist, dann hat man das noch nicht genug geprüft und testet. Mhm. Und ich will kein Versuchskaninchen sein.
Den Gedanken hat man natürlich schon im ersten Moment. Aber es ist ja so, dass die Studie schon in einer weit fortgeschrittenen Phase ist. Und ja, ich habe es dann eigentlich wirklich fast so ein bisschen wie ein Privileg angeschaut, dass ich jetzt das Glück habe, hier reinzupassen. Am Anfang war auch noch nicht klar, bekomme ich überhaupt das Medi oder nicht. Weil es gibt ja dann zwei Gruppen, wo zufällig dann bestimmt wird, ob ich dann das Medi bekomme parallel zu der Standardtherapie oder einfach nur die Standardtherapie als Vergleich.
Sandra hat den Zeithorizont der Therapie Zuversicht gegeben.
Also eigentlich etwa ein halbes Jahr hat man mir dann auch schon gleich eben die Hoffnung machen können, dass sie davon ausgehen, dass das reicht, dass es in einem halben Jahr durch ist.
Ein wichtiger Punkt, dass Sandra in die Studie reingepasst hat, war auch, dass sie, Zitat, eine Hochrisikopatientin war mit einem hohen Risiko für ein Therapieversagen. Sandra hat schon sehr viele Lymphomzellen gehabt.
Die Zellen, die sind halt in vielen Lymphknoten gewesen, oder so im Bauchraum, dann bis da oben.
Die Diagnose vom Lymphdrüsenkrebs hat sie im März 2024 bekommen. Die Therapie hat kurz darauf aber angefangen. Und zwar die mit einem Zusatz. Sie ist zufällig in die Gruppe reingekommen. Das hat sie kurz vor dem Therapiestart dann erfahren. Genau das, was sich Sandra erwünscht hat, weil sie hat viel Hoffnung in das zusätzliche Medikament gesetzt. Was das genau für ein Medi ist, hören wir dann später. Jetzt, gut eineinhalb Jahre nach der Diagnose, sind wir im Raum, wo sie am Tablet den Fragebogen ausfüllt.
Es sind immer die gleichen Fragen?
Ja, es sind immer die gleichen Fragen und das ist alle drei Monate jetzt im Moment, ja, genau.
Und auch unter Therapie genau das Gleiche?
Ja. Eben zum Teil, wenn es dann besser während der Therapiezeit passt. Anders passt auch jetzt noch sehr gut. Das sind dann so Sachen, ich habe nächtliche Schweißausbrüche. Also wenn jetzt da wieder wäre, das wäre dann wieder so etwas, wo würde darauf hindeuten, dass wieder etwas zurück sein könnte. Aber das ist auch nicht der Fall.
Ich weiss nicht, wie es Ihnen beim Hören geht. Ich habe beim Machen von diesem Podcast immer wieder gedacht, ui, das habe ich aber auch, wie der zum Beispiel mit den Schweißausbrüchen.
Es ist, aber ich glaube, es ist anders.
Unterdessen ist auch die Studienkoordinatorin wieder zurück im Büro bei uns und Sandra erklärt es wie uns beiden.
Also sie sind nicht wie, ja, oder in den Wechseljahren oder so, ist es ganz anders. wie die Schweißausbrüche, die man hat, wenn man ein Lymphom hat. Also, es ist, also ich habe das Gefühl, ich würde es gerade wieder merken.
Ja.
Wie hat die Therapie von Sandra innerhalb dieser Studie genau ausgesehen? Da ein paar weitere Eckpunkte. Es ist eine Standard-Chemotherapie, die aber in Kombination mit einem Prüfpräparat angewendet wird. Das Zusatzmittel sind Antikörper, die T-Zellen vom Immunsystem mit Lymphomzellen in Kontakt bringen und so sollten die Tumorzellen zerstören. Das zusätzliche Medikament wird gespritzt.
Man muss sich vorstellen, die Chemo ist jetzt bei mir quasi aus 3 verschiedenen Medikamenten bestanden. Mhm. Und das war jetzt einfach noch zusätzlich gewesen.
Untersucht wird, ob die Zugabe von dem Mittel zu der Standardbehandlung, die AirDrop heisst, zu besseren Ergebnissen führt.
Wie fest weißt du Bescheid, über was du bekommen hast? Zum Beispiel nur schon den kryptischen Namen von dem Medikament.
Ja, ich kann es noch aussprechen. Ja, Epcoritamab heisst das Ding. Ich habe die Erklärung bekommen, wie das funktioniert. Sie haben es aufgezeichnet und den Vergleich zu den Standardmedi, wie die funktionieren, wie das vor sich geht und so. Da habe ich mir wirklich einfach auch vertraut, dass die Fachleute wissen, was sie da empfehlen.
Der Arzt, der ihr das empfohlen hat, ist nicht mehr am KSA. Ihre aktuelle Onkologin, die sie nachher auch untersuchen wird, ist Anna Kaumanns. Sie führt jetzt doch schon kurz ein.
Kaumanns ist mein Name. Hallo. Guten Morgen. Bitte sehr.
Sie gehört zum Ärzteteam, das explizit geschult ist, darauf Studien zu begleiten. Es ist alles genau vorgegeben nach Protokoll. Das Zusatzmittel, das jetzt getestet wird, wird bereits bei Krebsbehandlungen eingesetzt. Aber bis jetzt eben erst in einem späteren Verlauf der Chemotherapie.
Und in dieser Studie geht es darum, zu untersuchen, ob dieses Medikament, was in der späteren Therapielinie sehr, sehr gute Erfolge erzielen konnte, nicht schon zu einer noch besseren Krankheitseindämmung und auch langfristigen Krankheitsfreiheit führt, wenn man das schon von Anfang an dazu gibt. Und das gilt es eben in dieser Studie zu untersuchen. Das heißt, die Patientin hat das klassische Regime von diesem AirDrop plus diesen bispezifischen Antikörper, das Epcoritamab, erhalten, was wirklich eine ganz tolle Möglichkeit ist oder was jetzt wahrscheinlich dann auch hoffentlich bald publiziert wird, die Daten, oder ob das jetzt schlussendlich wirklich auch zu einer Besserung führt.
Dana Kaumanns schätzt, dass das innerhalb von den nächsten 1 bis 2 Jahren der Fall sein wird.
Zumindest die ersten Daten oder in welche Richtung es geht.
Am KSA hat an dieser spezifischen Studie neben Sandra noch eine weitere Person teilgenommen. Es ist eine gross angelegte Studie, die weltweit viele Spitäler und Zentren durchführen. Die Therapie ist bei den Teilnehmenden aber abgeschlossen. Das mit dem Zufallsprinzip ist mir hängen geblieben. Die ausgewählten Probandinnen und Probanden werden ja rein zufällig per Computersystem in 2 Gruppen eingeteilt.
Für Sandra ist es eine Erleichterung war, dass sie ausgewählt wurde mit der Zugabe. Und für die Patientinnen und Patienten, die sich entscheiden, die Studie mitzumachen und dann das nicht bekommen, wie erleben sie das?
Also man muss immer sagen, jeder Patient, auch der in die Studie kommt, der in den Kontrollarm kommt, bekommt die bestmögliche Therapie, die zu diesem Zeitpunkt vorhanden ist. Oder? Alles andere ist quasi einfach ein Plus.
Also das heisst, dass durch die Studie wirklich auch eine bessere, eine engmaschere Kontrolle stattgefunden hat, das ist dann für alle genau das Gleiche?
Das ist in der Studie immer gleich, genau. Sowohl die Patienten im Kontrollarm als auch im Interventionsarm haben ein sehr, sehr strenges Kontrollschema. Also das ist mehr und intensiver, als es jetzt bei normaler Therapie der Fall ist. Auch jetzt in der Nachsorge erfolgen eben strengere Nachkontrollen. Das wird von der Studie vorgegeben.
Und wie wird das empfunden von den Patientinnen und Patienten? Jetzt gerade die Studie, also zumindest bei der Sandra, zeigt es, hat es gut angeschlagen.
Sie sitzt auch immer noch da.
Ihr geht super.
Genau, also sie hat eine, man sagt, eine vollständige Remission erreicht durch die Therapie. Oder das ist das, was wir mit diesen Therapien auch erzielen wollen. Also bei den Lymphomerkrankungen ist das Ziel eine Heilung. Das ist erfreulicherweise eben mit den heutigen Therapien in einem Großteil der Fälle möglich, auch wenn es sich um fortgeschrittene Stadien handelt. Und man weiß einfach, das Rückfallrisiko ist in den ersten 2 Jahren am höchsten. Deshalb werden auch in den ersten 2 Jahren die Kontrollen noch so regelmäßig durchgeführt. Und ab dem 3. Jahr sinkt das Risiko für einen Rückfall. Aber ausschließen kann man es bei diesen Erkrankungen halt leider nie, aber das Risiko sinkt sukzessive.
Das ist etwas, was einem Ärztinnen und Ärzte immer bewusst machen. Alles ist immer eine Momentaufnahme. Und wie die heute bei der Sandra ausfällt, ist ja noch offen.
Das war schon das Letzte.
Jetzt kommt das Labor fürs Blut.
Vielen Dank.
Die Studienkoordinatorin bringt sie zum Labor. Das ist nur der Gang führen und am Empfang vorbei. Sandra darf vorne sitzen.
Du musst die Temperatur messen, gell? Eine
Pflegefrau macht zuerst Standardkontrolle.
Bitte ein bisschen speziell.
Es ist komisch, dass jemand mit einem Mikrofon zuhört.
Auf welcher Seite stechen wir denn?
Ah, links ist gut.
Links ist
ja.
Sie füllt mehrere Röhrchen.
Und welche und wie viele werden jetzt direkt analysiert?
Direkt wird analysiert, wird Nummer 1. Das ist einmal das Blutbild, das ich jetzt abnehme, das dritte Röhrchen. Das gebe ich nachher gerade hier über zu unserer Laborantin. Dann tut sie das entwerten, dann haben sie in den nächsten 5 Minuten das Blutbild. Den Rest schicken wir alles über ins Labor und das Studienröhrchen gebe ich nachher der Kollegin mit. Wir werden separat ab.
Ohne Studie wäre Sandra nicht so häufig da und müsste extra Blut geben.
Genau. So, dann war es das schon. Ich darf nachher gerade über zu der Ärztin ins Zimmer 2 gehen. Gut. Danke.
Schönen Tag. Merci.
Bevor es losgeht mit der Untersuchung, nimmt es mich Wunder, wie es für sie war, die Therapie unter diesen Studienbedingungen. Wie sie die Medis vertraut hat und auch, was sie extra hat müssen leisten.
Wenn man sich bereit erklärt, in der Studie mitzumachen, dann weiss man, man muss alle Wochen eine schon fahren, statt vielleicht nur alle 3 Wochen. Man muss also ein Studientagebuch führen und das muss man so oder so, egal in welcher Gruppe das man dann ist.
Tagebuch schreiben. Mhm. Wie aufwendig war das?
Ja, Tagebuch klingt jetzt ein bisschen, als müssen wir da irgendwelche Notizen machen über seine Gedanken oder so. Das ist es nicht. Ich habe einfach so Fragebögen gehabt. Tabellen, wo ich 3-mal am Tag Temperatur messen und das eintragen. Ich musste eintragen, wenn ich welche Medikamente genommen habe. Das ist ja aber auch klar vorgegeben, was man wann muss nehmen daheim. Und das war eigentlich der ganze Aufwand.
Der Mehraufwand, der innerhalb der Studie von beiden Seiten geleistet wird, hat Sandra mehr Sicherheit gegeben.
Ja, ich habe mich einfach auch gut aufgehoben gefühlt. Also auch gut überwacht natürlich. Durch das, dass ich alle Wochen da war, hat man alle Wochen mein Blut untersucht. Ich habe alle Wochen den Arzt gesehen, wenn irgendetwas gewesen wäre. Wenn ich wusste, ja, ich bin sowieso gerade in 2-3 Tagen wieder da. Also,
wie ist es gegangen während der Therapie? Wie hast du es vertraut?
Ich habe es relativ gut vertraut. Also, man hat ja da gerade so immer die Horrorvorstellungen, dass es einem nonstop schlecht ist. Und so schlimm, wie man sich die Chemo vorstellt, war es gar nicht. Ich habe extrem viel geschlafen in dieser Zeit. Ich hatte das Glück gehabt, dass sie keine kleinen Kinder mehr haben, die ich schauen muss. Ich habe immer gesagt, keine kleinen Kinder, kein eigenes Geschäft und kein Hund und kein Ross. Also, ja. Kommt dann auch dazu, dass das viele Cortison, das man nehmen muss, extrem Hunger macht. Dann als Zeit gegeben, da habe ich irgendwie hat die alles fest und können ein mega Menü verdrucken. Ja.
Das habe ich gar nicht gewusst.
Ja, das ist ganz krass. Also ich habe dann mit einer Bekannten, die ein paar Jahre vorher einmal Brustkrebsdiagnose hatte, wir haben dann wieder Kontakt gehabt und sie hat genau das Gleiche erzählt, wie sie einfach wirklich reingeschaufelt hat, wie wahnsinnig. Mhm. Ja, das ist auch gut, wenn man über so Zeug lachen kann.
Hallo, guten Morgen.
Ich bin jetzt in dem Moment
gut.
Danke. Und jetzt fängt die Untersuchung bei der Anna Kaumanns an.
Was passiert?
Nein, eigentlich nicht speziell. Nein.
Weiterhin kein nächtliches Schwitzen?
Nein.
Kein.
Zum Glück.
Gut, okay. Ich messe jetzt einmal den Blutdruck und die Sauerstoffsättigung mit so einem kleinen Messgerät am Finger.
Genau. Das Blutbild ist noch nicht da, das ist ja erst vor wenigen Minuten ins Labor gekommen.
Eben, wir haben gewisse Untersuchungen, die von der Studie vorgegeben sind, die wir messen müssen. Dazu gehören eben die Vitalparameter mit Blutdruck, Puls, Sauerstoffsättigung und dann auch die körperliche Untersuchung mit Beurteilung der Lymphknoten, Leber und Milz, was bei solchen Erkrankungen wichtig ist, immer verlaufs zu kontrollieren. Ja, dann würden wir das schon machen. Also ich fange am Hals an. Taste einmal da die Lymphknoten vom Hals.
Dana Kaumanns tastet weiter Lymphknoten ab. Und ich rede unterdessen noch mit jemandem, der einen Überblick hat über alle Studien, die an der onkologischen Abteilung am KSA laufen. Müssen Sie sich noch mal vorstellen?
Ich bin bekannt von der ersten Staffel.
Genau. Genau, Sie müssen sich nicht mehr vorstellen, Sie sind schon in der ersten Staffel vorgekommen.
Der Tessiner Nathan Cantoni ist Onkolog und er war betreuender Arzt von der Corinne, die gerade auch noch die gleiche Diagnose hatte wie Sandra von dieser Folge. Und jetzt rede ich mit dem Nathan Cantoni im Zusammenhang mit der Studie.
Was genau ist da Ihre Funktion?
Also neben den anderen Funktionen, die bereits erwähnt worden sind in der ersten Staffel, bin ich auch als Leiter zuständig von der ganzen Studienaktivität bei uns in der Abteilung von der Onkologie und Hämatologie.
Aktuell laufen in der Onkologie am KSA rund 10 bis 15 medizinische Studien mit Krebspatientinnen und Patienten. In dieser Studienabteilung arbeiten 4 Studienkoordinatorinnen. Eine davon begleitet ja eben heute Sandra.
Es gibt die Studien, die gerade aktiv sind, das heisst die, die Patienten behandeln, die gerade auch Patienten, neue Patienten suchen. Und dann gibt es die Studien, die im Verlauf sind, das heisst, wenn eine Behandlung zum Beispiel abgeschlossen ist, in der Regel bei der Studie werden die Patientinnen und Patienten weiterverfolgt, zum Teil auch Jahrzehnte. Und das sind die sogenannten Studien-Follow-up. Die sind auch eine grosse Gruppe von Studien.
Im Follow-up kommen noch rund 30 Studien dazu. Ob eine Patientin oder ein Patient für eine Studie in Frage kommt, wird am interdisziplinären Tumorboard besprochen.
Das ist aber nur eine vorläufige Entscheidung, weil jede Studie hat gewisse Kriterien, sogenannte Einschlusskriterien und Ausschlusskriterien. Und die müssen nachher genau überprüft werden. Das heisst, am Tumorboard können wir nicht die ganze Liste durchgehen. Das heisst, es wird entschieden, okay, der Patient könnte qualifizieren. Und nachher muss der betreuende Ärztin die Liste durchgehen. Häufig zusammen mit der Studienkoordinatorin, die zuständig ist, werden dann die verschiedenen Kriterien angeschaut. Es kann sein, dass auch spezielle Untersuchungen zuerst durchgeführt werden müssen, um schlussendlich zu entscheiden, ob der Patient tatsächlich für die Studie in Frage kommt.
Der nächste Schritt ist Patienteninformation. Die kommt von der behandelnden Ärztin oder vom Arzt. Mündlich und anhand von Infomaterial, das man heimnehmen kann.
So, dass er einfach genug Zeit hat, um das Ganze durchzulesen und sich auch informieren und schlussendlich dann die Entscheidung treffen. Weil eine Studienteilnahme ist schlussendlich freiwillig. Also der Patient entscheidet, ob er tatsächlich mitmachen will bei der Studie. Und das wird bestätigt mit seiner Unterschrift.
Das ist aber eine Kommunikation, die läuft normalerweise über die behandelnde Ärztin, den behandelnden Arzt. Wie erleben Sie das, wenn Sie an einem Patienten, einer Patientin das vorschlagen, dass sie für eine Studie wirklich jetzt sehr in Frage würden kommen?
Es ist häufig schwierig. Man hat immer so ein kleines Gefühl, und das hören wir praktisch jedes Mal, dass man als Versuchskaninchen durchgeht. Es gibt immer so ein bisschen die unterschwelligen Ängste, die Vorstellungen, dass man irgendwie eingesperrt wird ins Spital, in ein Einzelzimmer und nicht raus darf. Und man bekommt einfach so eine komische Infusion mit unbekannten Mitteln.
Das hören Sie fast täglich, sagt Nathan Cantoni. Aber das Gegenteil sei der Fall.
Was wir hier am Kantonsspital Aarau einsetzen, sind Medikamente, die schon getestet sind. Das heisst, wir haben nicht frühe Phase Studie. Das heisst, wir haben Medikamente, die schon getestet worden sind, dass Sicherheit auch schon getestet worden ist. Und hier geht es wirklich darum, in einem klinischen Setting überprüfen, ob wirklich das Medikament so funktioniert, wie man sich erhofft. Das ist eben das Ziel von so einer Studie. Aber die Sicherheit ist gewährleistet.
Viele von diesen Punkten, wieso es so viel Sicherheit gibt, haben wir eins zu eins bei Sandra gehört. Es geht ja um streng geregelte Vorgaben und Abläufe und zusätzliche Untersuchungen.
Und es wird alles gesammelt und innerhalb von einer Studie muss jede Abweichung, jede Nebenwirkung muss gemolden werden. Und das wird dann auch weltweit dann gestreut. Das heisst, wenn bei uns eine Nebenwirkung auftritt, dann wird bei allen Zentren, die mitmachen, werden die Nebenwirkung mitteilt, sodass wirklich der Informationsfluss gewährleistet ist. Und das ist eine optimale Situation.
Optimal für die Sicherheit von Patientinnen und Patienten. Ein heikles Thema, weil es eben sensible Daten sind, die aber nur ausgewertet werden können, wenn sie gesammelt werden. Darum ist das genau geregelt, dass die Anonymität gewährleistet ist.
Es werden nie Patientendaten weitergeben. Das heisst, das ist auch wichtig. Oder so eine Studie ist komplett anonym. Das heisst, die Patientendaten verlassen unser Spital nicht. Das heisst, wir wissen, wer der Patient ist und nachher ist sozusagen nur eine Nummer. Klar, es wird einfach das Geschlecht wird weitergehen, das Alter wird weitergehen, so relevante Informationen werden weitergehen, aber es ist nicht möglich, herauszufinden im Nachhinein, wer der Patient war.
Kontrolle hat in der Schweiz einen höheren Stellenwert. Medizinische Studien sind gesetzlich geregelt und werden von unabhängigen Kontrollinstanzen überwacht. Klinische Studien mit neuen Krebsmedikamenten dürfen nur durchgeführt werden, wenn sie von der Swiss Medic und einer Ethikkommission bewilligt worden sind.
Was wäre, wenn es keine Studie gibt in der Humanmedizin?
Also ich denke, wenn wir keine Studie hätten, dann würden wir nicht hier stehen, wo wir heute sind, vor allem in der Krebsbehandlung. Die Erfolge, die wir erreicht haben in den letzten 20 Jahren, sind einfach riesig. Und das wäre ohne Studie nie und nie gegangen, weil eben alle die neuen Medikamente, die wir heutzutage zur Verfügung haben, sind in den letzten Jahren in genau so Studien untersucht werden. Das heisst, das, was die Studienpatienten und Patientinnen leisten, ist nicht nur für sich, sondern für die Patienten, die später einfach behandelt werden. Und das Ganze wird weiterentwickelt. Das heisst, es ist nicht so, dass wir jetzt sagen, okay, wir haben die Erfolge erreicht, jetzt lassen wir so, sondern es wird ständig weiterentwickelt, bekommen neue Kombinationen, neue Medikamente und das Ganze wird weiter in die Studie. Das heisst, wir machen einen riesen Fortschritt und das ist nur dank der Studienaktivität.
Zurück bei der Sandra im Untersuchungszimmer.
Es ist nicht ein Schmerz, es ist einfach, spürt einfach, es ist irgendwas.
Ja. Und wenn Sie sich bewegen, ist es auch da?
Oder? Nein, nein.
Nur ein Wohl. Okay. Top, vielen Dank.
Die Untersuchung ist gerade fertig.
Dabei war jetzt soweit alles unauffällig. Da sind keine Veränderungen in der Untersuchung aufgefallen. Und jetzt schauen wir mal das Blutbild an. Das ist noch nicht im System. Ich gehe es kurz holen, damit wir es besprechen können.
Das Blutbild gibt Ihnen bald die nächste Gewissheit. Der nächste Termin ist dann wieder zusätzlich mit einem PET-CT.
Also das PET-CT ist halt das, wo man wirklich bildlich sieht, ob etwas rum ist oder nicht. Und das ist schon da, wo einem eigentlich am meisten Sicherheit gibt, ja.
So immer eine Momentaufnahme.
Mhm. Und ja, ja. Und es ist wirklich eine Momentaufnahme und man weiß nicht, was eine Woche später ist, oder? Ja. Und man muss einfach vertrauen, dass jetzt halt, ja, ist jetzt gut und nicht wegen jedem Kratzen und Drucken und Pieksen irgendwie gerade Panik schieben.
Ah, also das Blutbild sieht auch absolut in Ordnung aus. Keine Auffälligkeiten, rote Blutkörperchen, weiterhin schön normal. Dann die Blutplättchen und auch die Abwehrzellen und gesamt Leukozyten auch tipptopp. Also alles in Ordnung.
Das ist doch gut.
Genau. Gut. Ja. Den Termin fürs PET-CT, haben Sie den bekommen?
Ja, nie bekommen, ja.
Okay, tipptopp. Ja, dann wäre es das eigentlich von meiner Seite. Hier bin vorne noch das Dauerrezept.
Ja.
Sandra kommt noch ein Rezept über für ein Nahrungsergänzungsmittel. Nichts besorgniserregendes.
Ja, eine schöne
super,
Zeit.
Danke.
Bis im Januar. Machen Sie es gut.
Danke. Merci.
Das war die 11. Folge von Tumorboard mit einem Einblick in die Studientätigkeiten des KSA. Ein grosser Dank geht an Sandra, an Anna Kaumanns, an die Studienkoordinatorin, den Nathan Cantoni und das ganze Laborteam vom Onkologieambulatorium. In der nächsten und letzten Folge kommen wir einen Einblick über in die integrative Onkologie. Also Alternativmedizin im Rahmen von einer Krebsbehandlung, die das KSA seit 2022 anbietet.
Und beides zusammen, Schulmedizin und Komplementärmedizin, ergibt eigentlich die Integrativmedizin. Wir integrieren quasi das Beste von beiden Richtungen, um den Patienten optimal zu unterstützen.
Dazu gehört eine ganze Palette, unter anderem die Ohrakupunktur. Wir sind dabei, wenn Irene, unsere letzte Protagonistin, die Brustkrebs hatte, die Nägel an die genau richtigen Stellen im Ohr platziert werden.
Ich komme noch mal, gell? Die Irene zuckt mit dem Gesicht. Es tut weh.
Tut weh, ja.
Weniger, genau. Hat sie richtig gestochen?
Sie hat super gestochen, ja.
Tumorboard ist ein Doku-Podcast vom Onkologiezentrum Mittelland am KSA Produziert wird der Podcast von mir, der Franziska Engelhardt von der Podcast Schmiedi. Mithilfe Anna Morf. Sounddesign, Mix und Mastering Christina Baron. Redaktion und Projektleitung am KSA Ralf Schröder und Claudia Murach. Die neuen 6 Folgen von Tumorboard kommen einzeln raus zwischen dem 1. und dem 18. Dezember, jeweils am Montag und am Donnerstag. Alle publizierten Folgen können Sie hören auf ksa.ch/podcast und überall, wo es Podcasts gibt. Dort finden Sie auch die gesamte 1. Staffel. Abonnieren Sie Tumorboard auf Ihrem Podcast-App, dann verpassen Sie keine Folge. Wir freuen uns auch, wenn Sie Tumorboard weiterempfehlen.